ARD.
So, jetzt mal die Ohren spitzen. Hallo zum Elefant, Tiger und Co. Podcast, direkt aus dem Leipziger Zoo.
Wunderschönes Fluggeräusch über uns. Es ist eine ganz besondere Atmosphäre hier heute bei dieser neuen Folge Elefant, Tiger und Co., der Podcast. Und meine heutige Gesprächspartnerin sagte gerade, das ist nicht so meine Zeit so früh. Ist es meine auch nicht, aber es ist trotzdem eine ganz besondere Stimmung hier in der Geier, in der Vogelvoliere vom Zoo Leipzig. Aber damit wir das Ganze erstmal einordnen können. Heute darf ich Kirsten Roth hier begrüßen. Kirsten, sei herzlich gegrüßt.
Einen wunderschönen guten Morgen.
Du hast dich bisher, ich würde sagen nicht gedrückt, aber du warst bisher noch nie dabei und bist da heute aber besonders auskunftsfreudig, auch zu so früher Stunde, auch wenn es nicht deine Stunde ist. Du hast Lust zu erzählen.
Also ich hoffe doch. Ja. Auskunftsfreudig sind wir schon. Das Problem ist, dass man ja so einen kleinen Anspruch auch an sich selbst hat als Tierpfleger.
Ja, dann, ja.
Und für mich ist es immer ganz wichtig, ein Tier hervorzuheben, was vielleicht nicht so im Fokus der Öffentlichkeit steht oder was immer so ein bisschen untergeht, aber eine unfassbare Geschichte zu erzählen hat. Und deswegen habe ich mich so ein bisschen schwer getan, weil wir ja ganz viele Tiere haben. Wem gibst du da jetzt den Vorlauf?
Fantastisch, auch wie du es jetzt schon angeschoben hast. Weil bevor wir jetzt überhaupt zum Tier anfangen, hast du gesagt, oh, ich locke es immer noch ein bisschen an, hast noch ein paar Mehlwürmer hier auf der Anlage verteilt. Ich sage jetzt, es geht heute um den Waldrapp.
Ja.
Für mich klingt das fast wie so eine Legendengestalt aus alten deutschen Märchen oder sowas. Was ist der Waldrapp?
Also tatsächlich ist es auch eine Legendengestalt oder ganz oft findet man den Waldrapp so ein bisschen als Fabelwesen. Ganz kurz vorab, was wir immer machen als Tierpfleger ist so ein bisschen das die Pflicht mit dem Schönen und Nützlichen zu verbinden. Das heißt also, wir verteilen hier auf der Anlage im Gras, also ist hier eine Grasfläche, jeden Morgen auch Mehlwürmer. Die essen die Waldrappen sehr gern und entspricht auch der natürlichen Ernährungsform. Und der Vorteil ist jetzt, dass während wir miteinander reden können, ich gleichzeitig die Waldrappen beobachten kann. Ich schaue dann gleich, hat jemand seinen Ring verloren, sind alle da. Also das ist jetzt gerade das Tierpflegerische, vielleicht auch Perfektionistische, dass man die Zeit hier optimal ausnutzt.
Wir sitzen ja heute auch wirklich optimal. Also mal abgetrennt von einer kleinen Wasserfläche oder sowas, sind sie vielleicht 5 Meter von uns entfernt und stolzieren auch gerade schon so ein bisschen interessiert wie Zuschauer, die so langsam ankommen zur großen Show, hier so daher und hören uns zu. Aber das stört sie jetzt nicht, dass wir beide hier groß schwatzen.
Nein, also die sind mittlerweile wirklich viel gewohnt. Wir haben einen guten Umgang mit den Tieren. Hier, wo wir gerade sitzen, sind sonst auch immer die Besucher. Also die sind weitaus bewegungsfreudiger, als wir das jetzt gerade sind. Wir sitzen ja hier ganz ruhig und entspannt und die kennen uns auch. Also es ist wirklich so, dass man Vögel immer unterschätzt, aber die sind sehr clever, sehr intelligent und auch sehr personenbezogen. Also die wissen schon ganz genau, von wem kommen die guten Sachen, beziehungsweise wer ist auch dabei bei Fangaktionen. Ich versuche das immer so weit wie möglich zu vermeiden, dabei negativen Sachen dabei zu sein, beziehungsweise alle unsere Pfleger. Und von daher sind die jetzt hier eigentlich ganz entspannt. Die werden jetzt immer näher und näher zu uns rankommen.
Du hast das Optische ja schon angesprochen. Ich gebe zu, in meinen Fabeln ist der Waldrapp nicht aufgetaucht, die ich als Kind kennengelernt habe. Deshalb macht man erstmal als Bild klar.
Ja.
Ich bin jetzt mal so kess oder unfreundlich und sage, ein richtig hübscher Vogel ist es nicht.
Also das sagen die meisten, aber je länger man sich den Waldrapp anguckt, umso mehr verliebt man sich oder erkennt die inneren Werte. Das ist ja nicht anders wie beim Menschen.
Ja, so der hat auch eine Eleganz, gar keine Frage.
Jawohl. Genau, also wenn man sich den Waldrapp anguckt, für mich ist es ein ganz besonderer Vogel. Jetzt kommt gerade einer näher zu uns vor. Die Waldrappen haben einen richtig schönen roten Schnabel, rote Beine. Die färben sich auch nochmal während der Brutzeit besonders intensiv um.
Ja.
Das ist auch eine Signalfarbe, gerade der Schnabel dann auch für die Küken. Das ist ein Vogel, der sowohl sehr gut als Läufer unterwegs ist, deswegen auch diese großen Füße, als auch natürlich ein guter Flieger. Das Gefieder ist richtig schön schwarz, glänzt auch. Wenn man das Glück hat, in der Sonne zu sitzen, nicht wie wir jetzt hier bei Wolken, dann sieht man das auch, dass es richtig schön metallisch glänzt. Und was das besonders Hübsche am Waldrapp ist, ist dieser kahle, nackte Kopf. Und auch das wie so ein bisschen so ein Mann mit Glatze oder so eine Frau mit Glatze, muss man ja auch mal sagen. Also ganz lange hat man gedacht, es ist ein Aasfresser aufgrund dieses nackten Kopfes, ähnlich wie der Geier, aber das ist er nicht. Der Waldrapp hat deswegen diesen langen gebogenen roten Schnabel, dass er wirklich sehr gut in die Erde kommt und richtige Löcher reinstochert, um sich dann die Hauptnahrung zu holen. Und die Hauptnahrung sind vor allem Insekten, Würmer, Regenwürmer aller Art, Schnecken und deren Eier. Das steht alles auf dem Speiseplan des Waldrapps. Genau, und was besonders hübsch ist, ist dieser Federschopf, den sie vor allem bei Erregung aufstellen. Also wir können ganz genau die Stimmung der Waldrappen ablesen, ob sie jetzt gerade gestresst sind oder ob sie jetzt gerade in besonderer Balzform sind, beziehungsweise ob zwei Männer vor allem dann auch was miteinander auszutragen haben. Also die fechten dann so richtig mit ihren Schnäbeln und stellen diese Federhaube auf. Und was ich am sympathischsten finde, ganz niedlich, ist, dass sie sich wirklich auch immer begrüßen. Also die haben so ein ganz typisches Begrüßungsritual, dass sie dann so ihre Köpfe nach hinten werfen, die Federhaube aufstellen und dann wieder sich voreinander verneigen. Und dann sieht man auf der Hinterplatte quasi, also auf diesem nackten Feld auf dem Kopf, eine ganz individuelle Zeichnung. Und das ist wirklich, wenn man die Tiere kennt und sie natürlich ein bisschen näher dran hat, ist das eine ganz individuelle Zeichnung, wie unser Fingerabdruck.
Das leuchtet dann oder wie muss man
da? Das ist eher wie so ein Tupfenmuster. Also das sind wie so schwarze Tupfen, die verteilt sind. Wie bei unserem Fingerabdruck die Rillen sind es dann halt die Tupfen und ein ganz individuelles Muster.
Du hast ja gerade eine Lanze gebrochen für Männer mit Glatze.
Ja,
für mich wäre das genau
der. Ich habe totale Sympathie dafür.
Das ist ja auch super so. Aber das wäre gerade für mich jetzt der Punkt gewesen, wo ich sage, so ein Vogel ohne Gefieder auf dem Kopf kommt mir irgendwie immer gerupft vor. Das ist jetzt quasi im Schlamm, quasi die Federn nicht unnötig schmutzig zu machen, sind am besten gar keine da.
Also es gibt verschiedene Theorien. Das ist eine Theorie, wobei so richtig im Schlamm sind sie ja nicht, weil die sind schon, also die haben einen ganz ausgeprägten Tastsinn am Schnabel. Ja. Das denkt man immer nicht, aber die Schnäbel sind wirklich ganz empfindlich und eigentlich kommen sie gar nicht so mit Schmutz im Kopf in Berührung. Also die Theorie, die ich auch vertreten würde, ist einfach, dass bei dem Begrüßungsritual diese individuelle Färbung zu sehen ist, die ja sonst, wenn man Federn auf dem Kopf hätte, nicht zu sehen ist. Und mal kurz ruhig sein. Ich weiß nicht, ob man es hören kann, aber das ist dieses ganz individuelle Begrüßungsritual, was nur die Waldrappen machen. Also das sind Koloniebrüder, das heißt, die brauchen sich die Kolonie. Also das bedeutet, ein Paar alleine würde hier nie zur Brut schreiten, auch nicht in der freien Wildbahn. Die brauchen die Sicherheit der Gruppe und die festigt sich immer durch ein Ritual, durch das Begrüßen. Das ist ja wie bei Menschen, ne? Also man hat ja auch eine Sympathie denjenigen gegenüber, eher die einem guten Morgen sagen oder vielleicht noch ein nettes Wort übrig haben. So ist das auch beim Waldrappen.
Also es ist wie eine Art Gruppenzwang sozusagen.
Genau, also Gruppenzusammenhalt, genau.
Wie viele Tiere braucht ihr da, um, sagen wir mal, jetzt wirklich zuverlässig eine Zucht aufzubauen?
Also man spricht von mindestens 3 Brutpaaren. Also wir haben jetzt, ich nenne mal eine Zahl, 15,10,11. Also das heißt, wir haben 15 Männer. Dann haben wir 10 Frauen und 11 Jungvögel, die wir aber noch nicht bestimmt haben vom Geschlecht, weil die von diesem Jahr sind. Also die sind noch in den Nestern drin. Und was ganz witzig ist, normalerweise wird es so gemacht bei Vögeln, zumindest in zoologischer Haltung, dass man Federproben nimmt, um das Geschlecht der Vögel zu erkennen. Weil das ungeübte Auge sieht jetzt nicht, wer ist Mann und Frau. Also die sehen gleich aus. Die haben quasi kein Geschlechtsdimorphismus.
Das wäre meine nächste Frage gewesen, genau.
Genau. Genau, was wir aber machen ist, um das besser zu unterscheiden, gerade wenn sie noch in den Nestern sind, wir nehmen keine Federproben, sondern wir messen die Schnabellänge und haben herausgefunden, dass die Schnabellängen sich unterscheiden. Also die Weibchen haben 13 cm Schnabellänge und die Hähne, die Männchen, haben dann 15 cm. Und das ist wirklich, das ist 100% Treffsicherheit.
Ihr macht ja richtig Wissenschaft.
Ja, ja.
Aber also ich komme nochmal auf die
tatsächlich Wissenschaft, ja.
Ich komme nochmal auf die andere Zahl zurück. Ja. 15, 10, 11, das klingt ja rein zahlenmäßig so, als wären sie hier die Chefs in der Geiervoliere.
Genau, also wir hätten gerne ein ausgeglichenes Geschlechterverhältnis, so dass auch wirklich oder im besten Fall sogar noch ein Weibchen mehr, dass man quasi ein Weibchen mehr hat, als man Männer hat, dass sich die Brutpaare auch besser finden können, beziehungsweise halt jeder Hahn auch die Möglichkeit hat, sich ein Weibchen zu suchen. Sonst kann zum Beispiel auch vorkommen, dass zwei Hähne zusammen ein Nest bauen. Sind dann nicht bei der Brut erfolgreich, aber also die Tiere haben dann so einen starken Bruttrieb, dass es durchaus auch vorkommen kann, dass zwei Hähne sich dann zusammentun, wenn zu wenig Weibchen da sind.
Also da gibt es dann keinen Streit? Das wäre meine Frage noch gewesen, zu viele Männer, zu wenig Frauen, das gibt doch immer nur Streit unter den Kerlen.
Also es gibt am Anfang schon Streit, das bedeutet, das ist ganz interessant zu sehen, das ist wie so ein, wir nennen es immer so Flatter-Tinder, so kann man das Schulgruppen ganz gut erklären, also die flattern quasi kurz vor der Brutzeit so den Felsen ab, das ist auch in der Wildbahn beobachtet worden und sammeln sich dann als Paar, beziehungsweise gucken, okay, wer hat denn die längste Ausdauer beim Fliegen? Wer ist quasi von der Statur so, dass man sich den auch als Weibchen dann aussucht? Und wenn sich die Paare gefunden haben, dann ist es tatsächlich so, dass sich das dann nochmal wechseln kann, wenn das Weibchen mit dem Partner nicht ganz d'accord ist, aber das passiert wirklich innerhalb von einer Woche. Und wenn sich dann die festen Brutpaare gefunden haben, dann bleiben sie auch für die Saison zusammen.
Also dann machen auch die Jungs kein Ärger in dem Moment.
Nö, also die schnäbeln schon miteinander um die Weibchen, aber das sind eher so Scheinkämpfe. Also das sind jetzt keine Kämpfe, wo sich die Tiere gegenseitig verletzen, sondern da wird halt quasi nochmal ausgefochten, wer ist stärker als der andere. Und dann kann es passieren, dass, wie gesagt, innerhalb der ersten Woche nochmal so ein Partnerwechsel vonstatten geht, weil das Weibchen merkt, okay, der ist ein bisschen durchhaltungsstärker, beziehungsweise ja, ein bisschen kräftiger. Das kann passieren, aber wenn sich dann die Brutpaare gefunden haben, dann bleibt das so. Und dann kann es halt passieren, dass dann die restlichen Männer, meistens sind es die unerfahrenen Jüngeren, dass die dann übrig bleiben und sich dann miteinander für eine Brut zusammentun. Merken dann aber schnell, dass das keinen Erfolg hat und gehen dann auch wieder auseinander. Ja,
dieses Ausfechten kann ich mir bei den Schnäbeln irgendwie sehr gut vorstellen, ja, weil die sind ja so geformt wie Säbel, die man falsch rumhält.
Genau.
Da kann ich mir ein ziemlich heftiges Gefecht vorstellen. Oder du sagst, so wild ist es nicht.
Also so wild ist es nicht. Man hört es schon, das klappert schon ein bisschen, aber es ist so, dass die sich mit dem Schnäbeln nicht verletzen können.
Okay.
Also wir haben auch Fachbegriffe dafür, das ist ein sogenannter Kommandkampf, also es ist nur so ein Scheinkampf, der geführt wird, das jetzt nicht, dass sie sich irgendwie verletzen. So ähnlich wie bei Hirschen, ne? Die mal mit einem Geweih aufeinander prallen, ja, und dann gehen sie wieder auseinander. Also die Tierart wird dadurch nicht nachhaltig geschädigt oder die Männer bleiben nicht auf der Strecke. Das ist ganz gut.
Aber ich komme nochmal auf das Zahlenmäßige. Ich, ja, meinte vorhin, Chefs in der Voliere auch gegenüber den Geiern, das Zahlenmäßige. Also ich meine, sagen wir mal so, der Waldrapp ist ja vielleicht, sagen wir mal, so groß wie eine Gans vielleicht oder eine kleine, zwischen Huhn und Gans. Und, ja, der Geier ist ja dann doch schon eine andere Größenordnung. Ja. Gibt es da Probleme?
Also es ist ein sehr gutes Miteinander in den Volieren. Wir achten ja bei all unseren Vorgesellschaften drauf, dass quasi keiner Tierartennachteil aus der anderen entsteht. Es ist schon so, dass die Waldrappen zwar zahlenmäßig überlegen sind, aber wenn jetzt hier die Geier runterkommen zum Futter, ja, dann gehen die Waldrappen erstmal. Also dann ziehen sie sich erstmal zurück, bis der größte Hunger der Geier gestillt ist und dann kommen sie wieder zurück. Weil es natürlich schon so ist, dass die Geier vom Schnabel her doch dem Waldrapp auch Verletzungen zufügen. Also wir hatten hier noch nie irgendwie einen Fall, wo der Geier den Waldrapp verletzt hat, aber die wissen schon ganz genau, okay, der ist halt von der Größe und Statur uns deutlich überlegen. Da ziehen sie sich erstmal zurück und wenn die Geier sich dann langsam zurückziehen, dann kommen auch die Waldrappen ans Futter. Das ist ein ganz gutes Miteinander. Oder man sieht ja jetzt auch hier, wir haben ja Mehlwürmer verteilt, das ist für die Geier überhaupt nicht interessant. Da gehen hier die Waldrappen auf Suche, so wie es auch in der Natur ist. Also das klappt hier wirklich gut mit den Geiern und auch mit den Waldrappen.
Die Nackenfedern, die du angesprochen hast, die sieht man hier auch ja schon selbst in dieser friedlichen Situation sehr unterschiedlich. Beim einen sieht es angelegt aus, der andere hat schon, also sieht ja aus wie so ein hochgestellter Kragen.
Ja.
Ist das, also der eine sieht gut frisiert aus, der andere nicht, oder wie kommt das?
Also diesen typischen Schopf haben alle Waldrappen, hat ihnen auch damals den Namen Schopf-Ibis verliehen. Der Schopf ist an sich, ist ja immer so schön ausgeprägt, wenn zumindest die Tiere schon ausgewachsen sind, adult sind. Die Jungvögel haben den nicht. Die sind dann komplett noch befiedert. Also auch die Glatze ist bei den Jungvögeln noch befiedert. Das lässt sich dann erst aus, wenn die Tiere mit ungefähr 3 Jahren dann auch erwachsen sind, also adult sind und zur Brut schreiten. Dann ist es wichtig zu werben und wie gesagt, so dieses Zugehörigkeitsgefühl durch dieses Aufstellen des Schopfes zu zeigen.
Sie verlieren also noch quasi schon im Kindesalter ihre, ja, Haare und das ist gut so.
Ja, das ist gut so. Das ist gewünscht und gewollt.
Was wir noch gar nicht angesprochen haben, ist die Heimat des Waldrapps. Ja. Also vom Namen her, ist es ein Rapsfeld? Ist es der Wald? Wo ist der Waldrapp zu Hause?
Das ist schön. Viele sagen ja die Mehrzahl Waldrapse, also sind Waldrappen die Mehrzahl. Aber
okay.
Wir haben tatsächlich immer mal die Frage von Besuchern, ob sie im Rapsfeld vorkommen. Aber es ist so, dass der Waldrapp die ersten Beobachtungen bis ins 15. Jahrhundert zurückreichen. Also das ist ein Tier, was relativ gut beschrieben ist, auch aus dem Mittelalter, dass man halt Knochenfunde im Wald gefunden hat, beziehungsweise die Tiere sehr viel im feuchten Waldboden, also man darf sich das jetzt nicht als geschlossenen Wald vorstellen, sondern eher als lockeren Baumverbund, ne, was wir schon als
Halblichtung, Halbwald.
Genau, das ist eine sehr schöne Kombination. Also so muss man sich das Habitat vorstellen des Waldrapps, das Verbreitungsgebiet. Allerdings ist es dann so, dass also dieser Wald, was den Namen Waldrapp gegeben hat, nur während der Nahrungssuche aufgesucht wird, ja, weil einfach auch die Feinde dort viel zu übermächtig wären. Man hat den Fuchs, man hat mittlerweile ja den Waschbär, gab es damals im 15. Jahrhundert noch nicht. Aber man hat den Uhu zum Beispiel auch als Feind und das ist natürlich das Verbreitungsgebiet des Uhus und auch des Fuchses.
Ja.
Und die Waldrappen ziehen sich außerhalb der Nahrungssuche immer in so karge Felswände zurück. Also so wie wir hier versucht haben, auch als Kulisse nachzugestalten, sieht das dann auch im Verbreitungsgebiet des Waldrapps aus, beziehungsweise sah es auch schon im 15. Jahrhundert aus. Sie haben sich zusätzlich noch die Burgen und Festungsmauern von damals als Brutnische mit erobert. Und das ist was, wo die Tiere auch wirklich dann geschützt sind, gerade in der Nacht, wenn sie dann in den Nischen sich auch zum Schlafen zurückziehen. Dort kommt halt kein Fuchs hin und auch kein Uhu. Also das ist schon ganz gut eingerichtet von der Natur.
Und wenn ich jetzt Burgen höre und Felsen und alte Fabeln, klingt das so, als wäre der Waldrapp einer von uns? Also kommt der aus Europa?
Ja, also das Verbreitungsgebiet des Waldrapps erstreckte sich vor allem auf Südeuropa, war ganz, ganz lange in Deutschland heimisch. Also man sagt, bis anfänglich des 17. Jahrhunderts war es ein Tier, was in Deutschland verbreitet war, in Italien, in der Schweiz, in Österreich, in Spanien, aber auch in Italien, in Nordafrika, also Marokko, vor allem Algerien, Türkei. Das ist das Verbreitungsgebiet des Waldrapps gewesen. Und dann hat der Waldrapp wirklich eine exemplarische Geschichte, dass der Waldrapp dann letztendlich im frühen 17. Jahrhundert bei uns in Deutschland beziehungsweise in ganz Europa als ausgerottet galt. Also man kann sagen, die Tiere wurden schlichtweg aufgegessen.
Das war, aufgegessen? Also ja, nicht Trophäe der Schönheit wegen, sondern?
Also da gibt es auch Aufzeichnungen, aber das wird nicht der Hauptgrund gewesen sein. Also es gibt Waldrappen, die ausgestopft worden sind. Gerade als dann die Zahl dezimiert war für Naturkundemuseum, wurden die letzten Waldrappen noch dafür weggefangen, um sie quasi dann auszustellen, beziehungsweise weil sie natürlich so selten waren, dann auch an Fürstenhöfe zu verkaufen oder als Geschenk zu geben. Aber die wurden vor allem aufgegessen. Also es war eine absolute Delikatesse. Das ist im Endeffekt das Schicksal des Waldrappen gewesen, dass sie so stark bejagt worden sind, dass die Kolonie, die Brut, sich nie erholen konnte. Also auch die Jungvögel sind aus den Nestern genommen worden, die Eier als Speise verwendet. Also das ist wirklich ein ganz trauriges Schicksal gewesen. Die galten lange Zeit als ausgestorben.
Und das konnte man nicht, sagen wir mal, jetzt züchten oder domestizieren oder so, dass man da quasi, wenn es so schmackhaft war.
Da gab es nie die Bemühungen. Es gab ja dann, also es ging ja verschiedenen Tieren so, unter anderem ja auch der Wandertaube. Also da war, glaube ich, der Gedanke noch gar nicht so weit, wie wir heute sind, dass man sagt, also man siedelt wieder an oder hat Zuchtprojekte. Es gab ja noch genug Tierarten, die man quasi essen konnte. So wäre jetzt meine Theorie.
Und dieser Ausrottungszustand ist dann schon relativ früh erreicht, also, so wie ich das höre. Das also war jetzt nicht erst vor 20, 30 Jahren.
Frühes 17. Jahrhundert schon und man hat dann um 1830, also gibt es verschiedene Meinungen, aber die erste Aufzeichnung kam dann wieder 1830, dass die Brutkolonie in Marokko gefunden wurde, also mit zwei verschiedenen Brutkolonien in Marokko gefunden wurde und dann später auch eine in der Türkei, aber ansonsten in Europa wirklich lange Zeit bis 1830 dann ausgestorben.
Und hat das den Leuten damals, sagen wir mal, schon Sorge gemacht? Sowas wie Naturschutz ist ja damals jetzt noch nicht so groß geschrieben worden.
Das ist eine gute Frage. Also ich wünsche mir ja immer mal so ein Gerät, wo man sich in verschiedene Zeiten transformieren kann.
Aber wenn du das hast, ich würde es mir auch mal leihen. Ja.
Also ich denke jetzt im Nachgang jetzt, ja, aber den Leuten wird das gar nicht bewusst gewesen sein. Ich meine, man muss ja auch bedenken, wir haben ja jetzt eine ganz andere Reisemöglichkeit. Woher sollen die Leute damals gewusst haben, dass sie jetzt gerade die letzten Waldrappen essen oder fangen? Die wussten ja nicht. Vielleicht dachte man, die gibt es weltweit oder sind überall verbreitet. Die Pferdekutsche war ja damals nicht so schnell wie jetzt das Flugzeug. Ich denke, das wird auch ein Faktor gewesen sein, dass man gar nicht wusste, okay, wie viel gibt es denn überhaupt? Wo sind die Tiere überall verbreitet?
Na, ich frage ja auch deshalb, weil wenn das schon vor 200 Jahren so weit war, dann war er ja eigentlich unrettbar verloren. Trotzdem gibt es ihn ja jetzt wieder.
Also tatsächlich, deswegen hat man ihn auch ins Reich der Fabeln verbannt. Man hat gedacht, die Tiere sind unrettbar verloren. Und dass es die Tiere jetzt gibt, das ist jetzt so eine ganz exemplarische Geschichte, wie viel man auch Einzelpersonen bzw. als kleine Organisation erreichen kann. Also das sind wirklich wenigen Personen zu verdanken, dass die Waldrappen jetzt zwar noch nicht in einer gesicherten freien Population wieder da sind, also da sind es noch zu wenig Individuen, aber zumindest ein Riesenerfolg ist mit Naturbruten, die jetzt schon wieder angefangen haben. Also wir fangen mal ganz von vorne an. Der Waldrapp ist ein Zugvogel. Das wusste man lange Zeit nicht. Also man hat gedacht, die ziehen quasi in ein anderes Gebiet, um dort Feuchtwiesen zu erobern oder genau sich andere Nahrungsgrundlagen oder andere Nahrungsräume zu erschließen. Aber man hat dann im Laufe der Zeit herausgefunden über ein Projekt, das nennt sich jetzt das Waldrapp-Team, dass die Tiere wirklich richtige Zugvögel sind. Also das bedeutet, dass sie zwischen einem Brutgebiet und einem Überwinterungsgebiet ziehen. Man hat gezielt in zoologischen Einrichtungen die Tiere nachgezogen, aber man wusste nicht, okay, das ist jetzt ein Zugvogel. Also das hat man wirklich erst mit den Wiederansiedlungsprojekten herausgefunden.
Und wo ist da das Problem?
Bei dem Zugvogel. Ja,
wenn man dann ausbildet, wenn das ein Zugvogel
genau,
ist.
Genau, das Problem ist, dass die Tiere, also es gibt ja Zugvögel, die haben einen genetischen Kompass, der eingepflanzt ist. Also die das quasi nicht von ihren Elterntieren erlernen müssen. Beim Waldrapp ist das anderes. Also das ist eine Theorie. Ein Menschenobhut hat er das gar nicht mehr von den Elterntieren ja lernen können. Wo ziehe ich hin? Wo ist das Überwinterungsgebiet? Das ist also nicht genetisch festgelegt, dass die ziehen. Die haben eine
Nur Erfahrungswerte.
Genau, das sind nur Erfahrungswerte. Also man merkt schon, dass die eine Zugunruhe haben, das merken wir hier auch, dass so im August schon Aufregung in der Gruppe ist. Also genetisch festgelegt ist nur diese Zugunruhe, aber die Tiere wissen nicht, wohin sie ziehen sollen. Und man hat dann ein Projekt ins Leben gerufen, und zwar war das ein Biologe, der Johannes Fritz. Und dieser Biologe hat gedacht, okay, wir probieren das. Wir ziehen die Tiere auf, beziehungsweise nehmen auch Tiere aus zoologischer Haltung und versuchen sie auszuwildern. Und dann war das Problem im ersten Jahr, dass die Tiere diese Zugunruhe hatten und dann aber alle in verschiedene Richtungen ausgeflogen sind. Also da war nichts mehr mit Koloniebrüter oder irgendwie diesem Zusammenhalt, sondern die sind einfach in verschiedene Himmelsrichtungen aufgebrochen, waren heilloses Chaos. Manche sind in Schweden angekommen, andere in Finnland, manche haben es nach Bulgarien geschafft, aber es war jetzt keine Zugroute.
Keine Schwarmintelligenz.
Keine Schwarmintelligenz, okay. Genau. Und der Johannes Fritz hat sich hingesetzt und hat dann überlegt, okay, woran könnte es denn liegen? Und tatsächlich ist er draufgekommen über ein ganz schönes Beispiel. Er hat mit seinen Kindern den Film Amy und die Wildgänse geguckt.
Ich kenne den Film sogar.
Genau. Ja, dann, ja. Wahrscheinlich noch besser als ich, weil ich habe da Teil, also nur die Ausschnitte gesehen, die mich jetzt interessiert haben. Aber da war es dann so, dass dieses Mädchen quasi die Gänse mit Hand aufgezogen hat. Die waren also auf sie geprägt. Und dann hat sie zusammen mit ihrem Papa die Idee gehabt, quasi diese Zugroute nachzustellen mit einem Ultraleichtflugzeug und hat diesen Gänsen dann die Flugroute beigebracht. Und genau, der Forscher hat sich dann gedacht, ja, warum probieren wir das nicht einfach mit dem Waldrapp mal aus? Es war aber ein ganz langer Weg, also die Idee ist schon 2002 entstanden. Dieses Waldrapp-Team-Projekt, das ist ein Artenschutzprojekt, was erstmal geschaut hat, was braucht diese Tierart zur Wiederansiedlung. Ne, wo ist ein geeignetes Gebiet, wo man die Tiere auch hinführen kann, wo sie dann im Endeffekt sicher überwintern können. So, und das ist gar nicht so einfach gewesen. Man hat sich dann für ein Gebiet in der Toskana entschieden und dann hat es aber tatsächlich 12 Jahre gedauert, bis die EU mit ins Boot geholt werden konnte und ein sehr schönes Projekt dann ins Laufen kam. Das nennt sich das LIFE-Projekt. Und über dieses Projekt hat man dann im Endeffekt die EU-Fördergelder bekommen und konnte das dann in die Tat umsetzen. Und dann ging das los erstmal mit wenigen Eiern, die quasi entnommen wurden von Brutpaaren. Und dann gab es 2 Biologen, also das wechselte immer mal zwischendurch, die dann quasi sich ein ganzes Jahr intensiv 24 Stunden am Stück um die Waldrapp-Küken bzw. auch die Eier gekümmert haben. Das heißt, die waren dabei beim Schlupf, haben das Füttern übernommen, haben das Soziale übernommen, also haben die Tiere quasi, man sagt, gegroomt, ist beim Vögel jetzt nicht ganz so richtig, aber ich denke, jeder kann mit dem Begriff
also was anfangen. Also wie Pateneltern sozusagen.
Genau, Pateneltern. Also die haben die Rolle der Eltern übernommen und haben quasi die Tiere, die Jungvögel, auf sich geprägt, haben auch einen ganz speziellen Ruf dann entwickelt, wo sie die Tiere immer beim Futter gerufen haben oder wenn sie sie gerade gekrault haben, gerufen haben. Und die Tiere haben sich dann wirklich, also spätestens nach 6 Wochen waren die dann so auf die 2 Bezugseltern geprägt, dass man anfangen konnte, in die nächste Phase zu kommen. Und die war dann, dass man mit den Tieren zu einem Flugplatz umgezogen ist, dort eine Voliere errichtet hat, weil der enge Bezug zu den Pateneltern ja noch bestehen musste, weil man war darauf angewiesen, dass die Tiere dann dem Ultraleichtflugzeug später fliegen. Und dann hat man erst mal angefangen, quasi dann mit einem Ultraleichtflugzeug vorbeizurollen. Es ist ja sehr laut. Das habe ich noch nicht erwähnt. Man hat die Geräusche des Ultraleichtflugzeugs dann den Tieren auch vorgespielt, als sie noch im Ei waren, beziehungsweise dann während dieser ganzen Aufzuchtsphase beim Füttern, um sie an das Geräusch zu gewöhnen. Die Waldrappen schlüpfen ungefähr im März. Dann ungefähr im Mai hat man sie entnommen und dann in dieser Voliere beim Flugplatz gesetzt.
Ja.
Und dann dauert es nochmal bis, naja, spätestens August, bis dann dieser Vogelzug wirklich beginnen kann. Und dann ist ein Pilot, also der Herr Fritz, hat dann selber auch den Flugschein gemacht. Das war wirklich low budget, muss man sich das vorstellen. Also mit wenig Geld haben die da ein Projekt aus dem Boden gestampft, wo niemand wusste, hat das denn Erfolg? Ne? Es gab auch sehr viele kritische Stimmen, wo man gesagt hat, ja, so ein Blödsinn, so viel Zeit, so viel Arbeit, so viel Geld in so ein Projekt zu verschwenden, nur um eine Tierart wieder anzusiedeln. Aber das ist halt wirklich ein schönes Beispiel, wie einfach es ist, eine Tierart auszurotten und wie schwierig das ist, wie viele Schritte gebraucht werden, um die Tierart dann wieder anzusiedeln. Genau, und dann hat man quasi mit den ersten 10 Nachzuchten angefangen, diese Flugroute zu fliegen. Es gab unfassbar viele Schwierigkeiten, die immer noch bestehen. Also ungesicherte Strommasten, da sind wir in Deutschland wirklich ein Vorreiter. Wir haben sehr viele Strommasten mittlerweile gesichert, damit halt die Vögel nicht mehr gegrillt werden, weil das ja ein schöner Ausruhposten ist, wenn man so auf so einem Zug ist. Es gibt aber andere Länder, die da definitiv noch nicht so weit sind. Man hat also ganz viele Verluste immer noch. Probleme sind auch diese langen Strecken über die Alpen hinweg. Also es ist ja unfassbar kräftezehrend. Die Tiere müssen also wirklich eine gute Kondition haben. Und das nächste Problem ist dann vor allem auch die Jagd. Und das ist auch ein Riesenproblem bis in die heutigen Tage hinein. Also dieses Schutzprojekt, was in der Toskana liegt, das ist mittlerweile abgelöst worden seit 2 Jahren von einem Überwinterungsgebiet in Spanien, weil man erstmal festgestellt hat, dass wirklich die italienische Jagd immer mehr zunimmt. Der Waldrapp ist weiterhin eine Delikatesse, ist weiterhin ein seltenes Tier, was gehandelt wird. Und das Gute ist, dass man die Tiere, bevor die ziehen, mit Transpondern ausstattet. Also Das sind solarbetriebene Transponder und damit kann man sehr schön nachverfolgen, wo der einzelne Waldrapp ist. Man spricht je nach Quelle davon, dass man ungefähr 340 bis 360 Tiere in der Wildbahn braucht. Also eine Brutkolonie muss 340 bis 360 Tiere umfassen, bis man davon ausgehen kann, dass die Tierart sich selbst erhalten kann und quasi der Mensch nicht mehr nachhelfen muss. Und wir sind jetzt gerade bei um die 200 Tieren, die es gibt. Aber das Schöne ist, dass...
Die sind aber jetzt nicht alle ausgewildert. Das ist noch...
Doch, das sind jetzt Tiere,
die sind alle aus diesem ganzen
Flugschul. Das ist wirklich diese 200 Tiere, die es jetzt gibt, sind aus diesen Projekten entstanden. Und das Schöne ist, dass die EU sich jetzt entschieden hat, nochmal Geld zu geben, also eine zweite Phase dieses LIFE-Projekts zu machen, dass man also auch bis 2028 genug Geld zur Verfügung hat, um wirklich auch diese 360 Tiere dann auch wieder anzusiedeln.
Die muss fragen, wie lange muss denn diese Fluglinie aktiv sein? Also ab wann wissen die Waldrappen ihre Strecke?
Ja, das ist ganz spannend. Es ist so, dass also die Waldrappen nur einen einzigen Zug brauchen. Es reicht also aus.
Nicht mal zurück.
Also das reicht wirklich aus, um das abzuspeichern. Wie das funktioniert, weiß man bis heute nicht, weil das habe ich versucht rauszukriegen. Ja. Es gibt ja ganz viele Forscher, die sich auch damit beschäftigen. Aber man hat noch nicht rausgefunden, wie das im Gehirn der Tiere verknüpft ist, die Synapsen, dass sie sich das aufgrund von einem einzigen Zug merken können. Die Tiere ziehen ein einziges Mal mit dem Flugzeug in das Überwinterungsgebiet und finden den Weg zurück ins Brutgebiet selber. Das ist eine total unfassbare Leistung, wirklich irre.
Trotzdem sind diese Flüge aber eben immer noch notwendig, weil das, was an neuen Tieren zugeführt wird, nicht einfach sich anderen anschließt, oder?
Also es ist so, dass die Flüge noch notwendig sind, weil zwar die Alttiere, die das geschafft haben, zurück ins Brutgebiet zu fliegen und dann auch erfolgreich zu brüten, die bringen ihren Jungtieren das selber bei. Da braucht es keinen menschlichen Eingriff mehr. Ja. Aber das Problem ist natürlich, dass immer wieder es Verluste gibt durch die Jagd. Ja. Ganz gravierendes Beispiel zum Beispiel auch in der Türkei durch das Pestizid DDT. Also die Tiere fressen ja, wie vorhin schon gesagt, eine relative Bandbreite auch an Insekten. Und in der Türkei war es so, dass eine stabile Brutpopulation neben der marokkanischen entdeckt worden ist, so um 1890. Und dann, als das Pestizid DDT gegen vor allem die Heuschreckenplage bzw. auch die Malaria-Mücke entwickelt wurde und vor allem zum Einsatz kam, hat es die komplette Waldrappkolonie bis auf ein Tier hinweggerafft. Und es waren über 3000 Tiere. Also ne, so schnell kann das gehen, dass auch so eine Population dann zum Erliegen kommt. Und deswegen sagt man, kann man jetzt noch nicht aufhören, die Tiere aus dem Nest zu entnehmen, an den Menschen zu gewöhnen oder zu prägen und dann nochmal als Flugroute beizubringen. Es braucht wirklich diese 360 Individuen, diese stabile Population, dass man sagt, ja.
Aber auch 360 klingt ja nun wirklich noch nicht
gesichert.
Ja,
ist überhaupt nicht gesichert, nein.
Vor allem, dass dann schon wieder gejagt wird, macht mich ja gerade innerlich ein bisschen fertig. Die meisten kennen doch gar keine Waldrapps schon, wissen sie, dass das schmeckt?
Es ist ein Riesenproblem. Es gibt ein Beispiel von einer Waldrappdame, Goya, eine ganz anrührende Geschichte, die man danach verfolgen kann. Jedenfalls wurde diese Waldrappdame erschossen und man hat das quasi, der GPS-Tracker hat das dann gemeldet, dass quasi das Tier zu Fall gekommen ist, ist sofort das Team ausgerückt und hat tatsächlich auch diesen Jäger noch vor Ort stellen können. Und das war dann ein ganz exemplarisches Beispiel, was in Italien einen riesen Medienrummel hervorgerufen hat, dass dieser Jäger dann, weil die Waldrappen sind ja geschützt, also die dürfen nicht bejagt werden, dass dieser Jäger dann wirklich verurteilt worden ist. Das hat eine riesen Welle der Entrüstung aufgrund dieser Geschichte von Goya. Jedenfalls ist dann dadurch dieses Waldrapp-Team sehr bekannt geworden und auch die Bejagung oder die Regierung hat gemerkt, dass sie was gegen die Bejagung unternehmen muss. Ist allerdings noch nicht genug.
So führt auch alles Schlechte irgendwie zu was Gutem, oder?
Ja, also wenn es zumindest Aufmerksamkeit bekommt. Ja, so sieht auch das Waldrapp-Team das Ganze. Also so wird es wirklich auch in die Öffentlichkeit getragen. Man hat sich jetzt für das Projekt, das fand ich auch ganz spannend, in Spanien oder für Spanien entschieden, weil die Waldrappen, man hat es jetzt gemerkt, diese Zuchtunruhe, die eigentlich im August einsetzt, kommt jetzt immer später. Man ist jetzt beim Anfang Oktober. Warum ist das so? Klimaerwärmung, also trifft auch den Waldrapp. Es bleibt immer wärmer bei uns, deswegen ziehen die Waldrappen immer später. Aber das Problem ist, dass dann die Thermik über den Alpen abnimmt zu dieser Jahreszeit. Also im August ist eine ganz andere Thermik vorhanden als im Oktober. Und diese Thermik brauchen die Waldrappen, um quasi diesen langen Zug durchzuhalten. Das schaffen sie nicht mehr, deswegen hat man sich jetzt für Spanien entschieden. Kirsten, also man kann sich da wirklich verlieren in diesen Projekten.
Ich wollte mal, Kirsten, wir müssen ja irgendwie noch den Bogen auch wieder finden zum Ende unseres Podcasts hier zum Zoo Leipzig.
Ja.
Ihr habt ja hier nun einige Exemplare und die sind ja, wenn ich verglichen mit der Zahl für eine stabile Population, schon gar nicht mal so schlecht.
Ja.
Bist du jetzt auch dabei? Machst du gerade deinen Pilotenschein? Inwiefern können eure Waldrappen da auch mithelfen?
Ich rufe hier zur Förderung meiner selbst auf. Ich möchte gerne einen Pilotenschein machen. Nee, also es ist so, dass es jetzt, wie gesagt, den Rahmen sprengen würde, wenn jeder Zoo seine Nachzuchten an das Projekt weitergeben würde. Das könnten die gar nicht handeln. Deswegen ist das gut, wenn die Zoos weiter züchten, aber verantwortungsvoll weiter züchten. Also nicht auf Teufel komm raus. Wir haben uns jetzt auch dafür entschieden, bei diesen 10 Jungtieren zu bleiben, dass wir nicht zu viele Nachzuchten haben, dass wir einfach die genetische Vielfalt erhalten. Man muss sich vorstellen, so ein Waldrapp züchtet auch nicht Unmengen. Von daher ist es wichtig eher, dass die Zoos verantwortungsvoll züchten und dass es die Projekte, die Artenschutzprojekte gibt, die sind unfassbar wichtig, auch ganz unterstützenswert, dass man dann sagt, zum Beispiel wie ein Waldrapp kann man halt wieder ansiedeln, indem er halt eine stabile Population aufrechterhält. Leider kann man das nicht bei allen Tieren machen. Ne? Der Waldrapp hat jetzt eine Chance, tatsächlich wieder angesiedelt zu werden, weil er einfach nicht gefährlich ist.
Wir brauchen
noch bis morgen. Ne?
Ja, ich habe nicht über Lust, diesen Podcast jetzt sinnlos auszudehnen. Aber eine Frage muss ich immer noch stellen, weil du gerade sagtest, finden sich die Paare wieder. Wie treu ist denn der Waldrapp? Also beginnt jedes Mal bei jeder Balz eine völlig Neuverteilung der einzelnen Paare oder bleiben die dann einmal beieinander?
Also laut Literatur ist es so, man nennt das saisonal monogam. Das bedeutet, sie bleiben nur für eine Brut zusammen. Alle Tiere, die gleich aussehen, also wo Mann und Frau gleich aussehen, die bleiben eigentlich ein Leben lang zusammen. Waldrapp ist eine Ausnahme, es gibt ja immer Ausnahmen. Wie gesagt, normalerweise nur während einer Brutsaison zusammen. Aber auch da, es gibt auch aus der freien Naturbeobachtung, dass wenn ein Brutpaar super gut funktioniert und die sich sehr sympathisch sind, dass die auch ein Leben lang zusammenbleiben.
Also, wie erlebt ihr das hier?
Das ist unterschiedlich. Also wir haben zwei Paare, die immer wieder zusammen sind, aber wir haben auch Paare, die sich komplett neu zusammenfinden. Wenn die Nachzuchthähne von uns dann auch erwachsen werden, also adult werden und dann immer stärker werden, dann lösen die natürlich auch die alten Hähne ab, stehen richtig im Saft und dann kommt es auch zu einer Umverpaarung. Also das ist ganz unterschiedlich. Man kann da keine goldene Regel finden. Wie gesagt, eigentlich ist die goldene Regel, Tiere, die gleich aussehen, bleiben lebenlang zusammen. Der Waldrapp ist eine Ausnahme.
Kirsten, unsere Gäste, unsere Zuschauer haben sich verzogen. Das hat aber nichts mit uns zu tun, sondern ich habe gesehen, der Geier ist hier kurz rumspaziert und hat dafür gesorgt, dass hier Ruhe ist.
Ja, der Geier ist auch nicht so der beste Lander. Also das sieht immer ein bisschen aus wie eine Bruchlandung und da geht der Waldrapp lieber in Sicherheit. Also zieht sich zurück.
Man soll aufhören, wenn es am schönsten ist, Kirsten. Deswegen müssen wir
auch
hier
jetzt einfach wiederkommen, ne?
Einen ziemlich harten Cut machen. Aber die Geschichte ist ja allein schon von dieser Auswirkung, dem Drumherum, die ist wirklich, die Leidenschaft ist ja auch bei dir zu spüren. Ich bin sicher, das nächste Mal können wir dich zu deiner Pilotenerfahrung befragen.
Ja, bitte. Ja. Nochmal Aufruf an mich selbst.
Darauf freue ich mich jetzt schon.
Ich mich auch, ja.
Kirsten, alles Gute dafür. Vielen Dank. Muss nicht sein, aber trotzdem, das Engagement klingt durch. Ich freue mich auf nächstes Mal. Vielen herzlichen Dank.
Ich freue mich auch und ich kann nur noch mal an der Stelle Werbung machen. Wer jetzt irgendwie Lust bekommen hat, gerne im Internet einfach mal gucken. Team Waldrapp ist eine fantastische Seite. Das Live-Projekt der EU, wer sich dafür interessiert, kann sich da umfassende Informationen holen. Und ich höre jetzt auf zu reden. Vielen Dank für die Aufmerksamkeit.
Team Waldrapp hatte seine Zeit. Team Waldrapp ist jetzt angesagt. Ja, so ich merke schon. Vielen, vielen Dank.
Vielen Dank auch.
Dann wäre also alles gesagt. Elefant, Tiger und Co. Ein Podcast von Elefant, Tiger und Co. und MDR Sachsen.